Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, der europapolitische Podcast.
Mit dem Format Europa erklärt.
Und wie immer sind hier und sagen Hallo, Menti ist mein Name.
Und Finn, das bin ich. Und unser heutiges Thema ist die Europäische Kommission. Wir fragen uns in der heutigen Folge, was ist das denn überhaupt, diese Europäische Kommission? Was macht die genau? Und ist das als interessante Frage, ist das vielleicht sogar sowas wie eine europäische Regierung?
Das ist eine spannende Frage. Werden wir mal schauen, nachdem wir euch ein paar Erklärungen geliefert haben, ob das tatsächlich ja sowas wie eine europäische Regierung ist. Und dann werden wir da bestimmt nochmal drauf zurückkommen. Auf jeden Fall ist die Europäische Kommission ein zentrales, ausführendes Organ der Europäischen Union. Sie ist damit den allgemeinen EU-Interessen verpflichtet. Sie ist unabhängig von den nationalen Regierungen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und da könnt ihr gerne mal nachgucken. In unserer ersten Folge haben wir euch erklärt, was supranationale Organe sind oder was ein supranationales EU-Organ ist. Das könnt ihr gerne euch nochmal anhören. Ich sage es auch sehr gerne nochmal. Die Europäische Kommission kann verpflichtende Entscheidungen oder auch Beschlüsse auch gegen den Willen der Mitgliedstaaten treffen. Was denn aber mit der Kommission überhaupt gemeint ist, das wird euch jetzt Finn mal genauer vorstellen.
Also Kommission ist eigentlich ein Wort, das kann man auch mit Kollegium beschreiben. Und in dieser Kommission sitzen 27 Mitglieder und die Mitglieder werden Kommissare genannt. Und die Kommission, damit sind die 27 Kommissare gemeint und die Verwaltungsbehörde, die dahinter steht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sitzt denn in dieser Kommission und wie kommt man da genau hin, Mandy?
Auf jeden Fall haben wir, ja, hast du ja gesagt, 27 Kommissare aktuell. Pro Mitgliedsland gibt es einen Kommissar, einschließlich unserer aktuellen Kommissionspräsidentin und dem Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik. Das könnte man auf Deutsch übersetzen, also ne, hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik könnte auf gut Deutsch sein, das ist der Chefdiplomat auf europäischer Ebene. Deutschland hat in den letzten, ja, fast 5 Jahren, wir müssen ja erst fast sagen, die Wahl ist ja erst nächstes Jahr, aber da kommen wir bestimmt nochmal da drauf, in den letzten fast 5 Jahren den wichtigsten Posten innerhalb der Europäischen Kommission inne, und zwar mit Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission ist. Der Chefdiplomat oder auch der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik ist Josep Borrell aus Spanien. Auch er hat eine Amtsperiode von 5 Jahren. Und ähnlich wie bei uns in Deutschland die nationalen Minister so ihre einzelnen Ministerien haben mit Schwerpunkten, gibt es das auch innerhalb der Europäischen Kommission. Jeder Kommissar, der dort ist, hat so sein Fachgebiet, ne? Zum Beispiel für Innenangelegenheiten oder für Digitales, Binnenmarkt oder Landwirtschaft. Die Präsidentin hat natürlich auch was zu tun, Ursula von der Leyen. Finn, was genau hat sie zu tun?
Die Präsidentin ist für die Koordination verantwortlich. Also sie hat die Kompetenz, Vizepräsidenten zu ernennen, und sie kann auch die Kommissionsmitglieder abberufen. Das bedeutet im Prinzip, sie zu entlassen. Die Kommission wird auch logischerweise von der Präsidentin geleitet und sie organisiert dort die Arbeit. Und sie ist auch Mitglied im Europäischen Rat, hat da aber keine Stimmberechtigung. Was ist nochmal der Europäische Rat? Der Europäische Rat ist das Gremium, in dem die Chefs von unseren nationalen Regierungen drinne sitzen.
Bedeutet, also Minister.
Genau.
Und nein, stimmt nicht. Ich habe es falsch gesagt. Entschuldigung.
Die Minister sitzen im Rat und richtig. Im Europäischen Rat sitzen die Regierungschefs. Also für uns Olaf Scholz, dann richtig. Für die Franzosen Macron und seit geraumer Zeit für die Polen wird es dann Donald Tusk sein.
Seit gestern eigentlich, also wir nehmen die Podcast-Folge gerade ganz aktuell auf, seit gestern ist er tätig, ja.
Und da sitzt die Präsidentin der Kommission auch mit dabei, hat aber kein Stimmrecht, kann also nur versuchen, indirekt die Regierungschefs zu beeinflussen. Ja, wie genau kommt aber denn die Kommission zusammen?
Das hängt, also wie sie zusammengesetzt wird, ne? Die Kommission mit ihren 27 Kommissaren, das hängt natürlich auch zum Teil von der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zusammen. Warum? Das haben wir euch auch in einer unserer letzten Folgen erklärt, also unbedingt nochmal reinhorchen. Wie kommt es zustande? Die Staats- und Regierungschefs schlagen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der EU-Wahl einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den Posten des Kommissionspräsidenten vor. Und der oder sie oder er wird dann zur Wahl gestellt im Parlament und das Parlament kann ablehnen. Ne? Also es ist nicht automatisch, dass das, was die Staats- und Regierungschefs da so vorschlagen, dass der Kandidat oder die Kandidatin dann auch gewählt wird. Ursula von der Leyen hat es 2019 ganz gut gemacht und hat sich innerhalb des Europäischen Parlaments umfangreich die Stimmen zusammengesammelt. Unter anderem von der EVP natürlich mit. Das ist ja, wie wir es gelernt haben, das letzte Mal. Die CDU sozusagen ist ja auch die, also die deutsche CDU ist
die im Parlament. Die europäischen Konservativen.
Richtig, sehr gut. Und der Rest der Kommission nach der Präsidentin?
Der wird dann zusammen von den nationalen Regierungen mit der Präsidentin in diesem Fall beim letzten Mal zusammen vorgeschlagen. Und warum sind da die nationalen Regierungen mit dabei? Wir haben ja schon gehört, also jedes Land hat ein Mitglied in der Kommission und die Länder sind dann jeweilig mitverantwortlich, die Kandidaten für ihr eigenes Land vorzuschlagen. Heißt, Estland stellt, die Regierung von Estland macht dann einen Vorschlag, wer für Estland in der Kommission sitzen soll. Und das wird dann zusammen mit der Präsidentin abgestimmt.
Ursula von der Leyen hat es im Übrigen hingekriegt, dass wir tatsächlich diesmal fast 50-50 Männer und Frauen in der Kommission haben. Ne? Also nicht nur Kommissare, sondern auch die weibliche Ausführung davon. Solange wie ich das jetzt schon mache, war das noch nie der Fall. Es ist also tatsächlich beide Daumen nach oben, was das betrifft, dass wir viele weibliche Vertreterinnen dort in der Kommission haben.
Oh, das ist ein schöner Erfolg. Das ist für mich auch neu, aber das ist ja sehr schön, dass sie da erfolgreich das hinbekommen hat. Ja, wichtig für die Kandidaten, die dann für die Kommission vorgeschlagen werden, zusammen mit den nationalen Regierungen und der Präsidentin oder dem Präsidenten, da ist es wichtig, dass die aufgrund ihrer Befähigung gewählt werden für die jeweiligen Fachbereiche. Das heißt, da kann nicht jeder einfach mal Landwirtschaft machen. Da sollte dann gemäß den EU-Verträgen jemand sitzen, der auch ein bisschen Ahnung von dem hat, was er da eigentlich machen soll. Und wichtig ist dabei auch, dass die Kommissare, die vorgeschlagen werden oder Kommissarinnen, dass die entsprechend unabhängig arbeiten können. So, der Rat beschließt dann diese Vorschlagsliste zusammen mit der Präsidentin und anschließend wird diese vorgeschlagene Kommission an das Europäische Parlament weitergeleitet. Und dann muss das Parlament zustimmen, kann aber auch ablehnen.
Haben Sie ja schon mal gemacht, ne? Auch in unserer letzten Folge gewesen. 2009 war die Wahl mit Barroso noch damals als Kommissionspräsident. Und dann hat das Parlament dann nachher abgelehnt.
Ja, und das hat, wie ich ja schon gerade gesagt habe, mit der Befähigung zu tun gehabt, weil da nicht alle vorgeschlagenen Personen für fähig gehalten worden sind vom Parlament. Also auch etwas, was tatsächlich auch vorkommt. Wenn das Parlament aber zustimmt, kommt es zum letzten Schritt und dann wird die Kommission mit vom Rat ernannt. Was aber dabei noch wichtig ist, ist, dass das Parlament auch, nachdem es zugestimmt hat, immer noch eine Kontrollfunktion auf die Kommission ausübt. Was heißt das? Sie kann mit einer Zweidrittelmehrheit die Kommission von ihrem Amt entheben und sich dementsprechend selbst helfen, wenn da Unfug getrieben wird.
Welche Funktion hat jetzt, kommen wir mal zu der Frage, welche Funktion hat die Europäische Kommission? Und da sind vielleicht drei Schlagworte ganz wichtig. Zum einen Exekutive der Union, Motor der Integration und Hüterin der Verträge. Wo ich angefangen habe mit der Arbeit, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ist schon Ewigkeiten her, ich kannte die Kommission immer noch als Hüterin der Verträge. Das hat sich jetzt, also macht sie auch immer noch, ist eine wichtige Aufgabe. Aber auch gerade nochmal Motor der Integration und Exekutive ist ganz wichtig geworden. Und so ein halb wichtiger Punkt ist halt auch, dass die Kommission so eine gewisse Außenvertretung der EU hat. Diese Außenvertretung wird aber auch mit anderen Akteuren geteilt. Kommen wir zum ersten, zur Exekutive. Was heißt so Exekutive? Das heißt so ausführen?
Ne? Also in Deutschland wäre die Polizei zum Beispiel die Exekutive.
Richtig,
ne?
Genau.
Bundestag macht Gesetze und die Polizei guckt dann, dass wir da auch drauf hören.
Richtig. Und naja, auch eine Verwaltung. Ne? Also die Landesministerien zum Beispiel, die führen aus.
Die führen aus. Also Polizei ist da sehr praktisch, aber das ist auch Büroarbeit und Verwaltung.
Richtig, Polizei gehört unten zum Innenministerium mit hin, also Verwaltungsebene ist es das Innenministerium bei uns hier im Land Mecklenburg-Vorpommern, aber auch bei den anderen Bundesländern. Also auf europäischer Ebene hat die Europäische Kommission die Aufgabe der Exekutive. Sie ist dafür zuständig, dass sie die Rechtsakte durchführt und auch die Umsetzung und Verwaltung von Unionspolitiken voranbringt und mit unterstützt. Zum Beispiel in der Agrarpolitik oder auch in der Ausführung des Haushaltes, in der Handelspolitik oder auch in der Wettbewerbs- und Strukturpolitik.
Ja, dann kommen wir zum zweiten, zum Integrationsmotor. Was ist damit gemeint? Also das Initiativrecht der Gesetzesgebung, das liegt in Europa bei der Kommission. Was heißt das? Ganz verständlich gesagt, die Kommission kann Gesetze vorschlagen, die dann verabschiedet werden können. Das kann das Parlament nicht. Das heißt, wenn die Kommission vorschlägt, dieses und jenes Gesetz, dann kann das Parlament nur ablehnen oder zustimmen und letzten Endes werden die Gesetze alle von der Kommission vorgeschlagen. Und deshalb Integrationsmotor, weil die Initiative immer von der Kommission ausgeht.
Sie kann jetzt aber ein bisschen Druck kriegen, ne? Die Europäische Bürgerinitiative hatten wir ja schon vorgestellt und hatten da auch einige erfolgreiche Initiativen und auch neue Initiativen vorgestellt. Und das ist eine gute Möglichkeit, wo dann auch der Bürger Druck machen kann, auf die Europäische Kommission aktiv zu werden und ja die Integration mit Gesetzesvorschlägen voranzubringen.
Ja, da könnt ihr gerne in die zweite Folge nochmal reinhören. Da haben wir die Europäische Bürgerinitiative erklärt.
Kommen wir zur dritten Funktion. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge. Das ist so eine Kontrollfunktion. Die Europäische Kommission ist zuständig, dass alles das, was in den europäischen Verträgen festgehalten wird, auch richtig umgesetzt wird. Wenn es das nämlich nicht ist, dann gibt es den sogenannten blauen Brief.
Den hat die Bundesregierung auch schon das eine oder andere Mal bekommen.
Oh, so oft schon. Man denkt immer, Deutschland wäre immer so der Vorzeige-Europäer. Aber ich hatte auch mal die Zahlen dazu bereit liegen. Deutschland hat ganz viele blaue Briefe schon bekommen, weil es gegen irgendwelche Regeln und Verträge verstoßen hat. Die Vertragsverletzungsverfahren, zum Beispiel zu hohe Nitratwerte, Feinstaub oder auch, dass gewisse Vorschriften nicht richtig umgesetzt werden. Ganz massiv in den Medien ist es gewesen mit Polen, daran werden wir uns alle erinnern. Und zwar, dass Polen die Gelder erstmal eingefroren wurden, weil Polen mit seiner Justizreform gegen europäisches Recht verstoßen hat.
Ja, da ging es um Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Richtig. Ich habe hier einmal die Zahlen für Deutschland. Und zwar hat Deutschland von 1953 bis 2003, also innerhalb von 50 Jahren, ganze 190 Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen sich gehabt. Das ist ein bisschen...
Bis 2003, ne? Also jetzt haben wir ja nochmal 20 Jahre mehr. Da hat sich nochmal verdoppelt, verdreifacht.
Und von 2004 bis 2010, also dann innerhalb von nur 6 Jahren, waren es dann ganze 75.
Auch spannend.
Auch spannend.
Italien hat mit weitem Abstand 471 Klagen, guck mal.
Dann sind die Konsequenzen, wenn die Mitgliedsländer da verklagt werden und der Europäische Gerichtshof dann der Kommission Recht gibt, dass, wie du ja schon im Fall von Polen angesprochen hast, Strafzahlungen. Aber Polen hat ja in dem Beispiel sich geweigert, diese Strafzahlungen zu zahlen. Und dann hat man zu einem neuen Mittel gegriffen. Man hat einfach keine neuen Gelder mehr überwiesen. Das geht dann auch. Da hat sich die Kommission dann zu helfen gewusst. Und im Falle von Deutschland ist das mit Strafzahlungen auch schon gekommen. Das trifft die Länder natürlich unterschiedlich hart, je nachdem, wie viel Geld dann da bezahlt werden muss. Aber auch ein anderes Thema, um da mal genauer reinzuschauen.
Wenn euch das interessiert, ihr könnt uns gerne mal einen Kommentar da lassen. Wir suchen gerne die Zahlen mal dazu raus, wie viele Verfahren gegen Deutschland angeschoben wurden, worum es dabei ging oder auch bei den anderen Ländern. Könnt ihr ja gerne im Kommentar mal lassen. Gehen wir mal zur Außenvertretung der Europäischen Kommission. Auf EU-Ebene die EU hat zum Beispiel in Sachen Handel, alles was mit Handel zu tun hat, da hat sie absolutes Mitspracherecht. Da kann sie aktiv werden. Das bedeutet natürlich, dass die Kommission gerade in diesen vergemeinschafteten Politiken, Handels- und auch Entwicklungspolitik die Verantwortung übernimmt und entsprechende Verträge, Vereinbarungen unterschreibt.
Da geht es auch um Handelsverträge. Also es ist ja dann dementsprechend logisch, dass Deutschland nicht alleine einen neuen Handelsvertrag abschließen kann.
Nicht wie Großbritannien. Die wollten doch jetzt alles die Handelsverträge alleine abschließen, ne?
Ja, die wollten alles besser machen. Und ob das jetzt so geklappt hat, das steht auf einem anderen Blatt. Aber für Deutschland ist, weil wir Deutschen ja im europäischen Binnenmarkt sind, werden die Handelsverträge von der EU-Kommission ausgehandelt. Das heißt, das Abkommen zum Beispiel mit Mercosur, das auch letztens wieder in den Medien war, was momentan auf der Kippe steht, das wird von der EU-Kommission verhandelt. Da hat die Bundesregierung gar nichts mit am Hut. Und das ist eine der großen Kompetenzen von der Europäischen Kommission.
Richtig. Dann haben wir noch den Europäischen Auswärtigen Dienst. Den könnte man so ein bisschen mit unseren Botschaften, Deutschland hat ja auch in vielen Ländern so die deutschen Botschaften, ne? Und so etwa ist die Aufgabe des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Unter anderem ist er auch bei den Vereinten Nationen mit aktiv. Josep Borrell habe ich zum Anfang schon genannt, das ist unser hoher Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik. Der wird häufig, tritt er in Erscheinung zusammen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und das ist Charles Michel.
Der Posten war auch ursprünglich als europäischer Außenminister geplant in den Verträgen. Der Begriff ist dann aber letzten Endes gekippt worden. Ich schätze mal, das hat sich nach zu viel Macht auf der europäischen Ebene angehört für einige Länder. Ja. Wäre aber natürlich ein sehr spannender Titel gewesen, da das für die Repräsentation der Europäer natürlich ein deutlich stärkeres Bild gegeben hätte, so einen Titel zu haben als so einen Ersatztitel, würde ich das jetzt mal nennen, hoher Vertreter.
Also nicht umsonst war ja in Deutschland ganz, ganz lange in den vergangenen Jahrzehnten der Vizekanzler auch Außenminister. Das hat sich ja jetzt nachher erst in den letzten Jahren gekehrt. Zum Beispiel, dass bei uns jetzt Robert Habeck
Vizekanzler ist, ja. Ne? Sonst und Frau Baerbock die Außenpolitik Frau vertritt. Baerbock macht. Aber letzten Endes hat Olaf Scholz, da würde ich sagen, meistens das letzte
Richtig.
Wort. Ne?
Richtig. Und eigentlich wäre es gut, wenn mit wem will ich, wen rufe ich an, wenn ich mit Europa telefonieren möchte? Und da wäre es eigentlich schon gut, wenn wir einen europäischen Außenminister hätten und nicht da 27 Einzelne hin und her fliegen und jeder so seine Interessen vertritt. Aber wichtiges Mandat, ne? Und das ist auch etwas, worüber die Mitgliedstaaten dann nach außen hin Einfluss nehmen können.
Wäre auch spannend für sowas wie zum Beispiel die Klimakonferenz aktuell,
Richtig.
Wenn da ein europäischer Außenminister die Verhandlungen für Europa Richtig. Leitet. Da müssten wir Deutschen uns dann natürlich auch damit begnügen, dass dieser europäische Außenminister vielleicht auch freundlicher gegenüber Atomkraft wäre, weil das bei nicht allen europäischen Ländern den gleichen Ruf hat wie in Deutschland. Ne?
Frankreich?
Die Franzosen und die sind da auch nicht alleine. Da haben wir noch die Slowakei. Polen möchte jetzt auch Kraftwerke bauen und einsteigen. Aber ist auch ein anderes spannendes Thema.
Richtig.
Aber Zukunftsmusik aktuell noch.
Kommen wir nochmal dazu, wie die Kommission arbeitet.
Da gibt es drei Entscheidungs- und Arbeitsebenen und generell kann man sagen, dass die politische Verantwortung bei den Kommissaren liegt, bei den 27 Kommissaren. Die tagen einmal in der Woche und die entscheiden mit einer Mehrheit, was aber meistens wird diese Mehrheit in einem Konsens gefunden. Also es wird nicht immer abgestimmt, es wird meistens versucht, einen Kompromiss zu finden. Und dabei ist dann jeder Kommissar für die Vorbereitung in seinem Ressort, also Beispiel der Kommissar für Digitales, der bereitet dann auch die Beschlüsse, die von der Kommission vorgeschlagen werden sollen, in diesem Bereich vor. Ist es aber auch wichtig und interessant, bei der Kommission werden diese Entscheidungen dann nach außen geschlossen vertreten. Das heißt nicht, dass man 27 Kommissare hat mit 27 Meinungen, sondern sobald etwas in der Kommission beschlossen wird, wird dann nach außen von jedem auch dieser Entschluss vertreten.
Sie sollen ja auch so ein bisschen ihr Deckmäntelchen der Nationalität fallen lassen, wenn sie Kommissar oder Kommissarin werden, ne? Und europäisch denken.
Sie sind ja für alle Europäer Richtig. In der Kommission und nicht nur für ihr Land.
Richtig. Auf jeden Fall werden die Kommissare durch verschiedene Kabinette unterstützt. Diese Kabinette sind den jeweiligen Kommissaren unterstellt. Dort arbeiten 6 bis 9 politische Beamte mit und haben eine Beratungsfunktion und sind weisungsbefugt gegenüber der nächst unteren Ebene. Vielleicht könnte man das so ein bisschen mit einem persönlichen Referenten oder so vergleichen. Auf jeden Fall treffen sich diese unterschiedlichen Kabinette einmal pro Woche.
Dann kommen wir zu der letzten Ebene. Das wären die Generaldirektionen. Das wäre auch das, was dann komplett unter den Kommissaren arbeitet, wenn man das so ausdrücken kann. Und zwar sind die Generaldirektionen der Verwaltungsapparat, der hinter der Kommission steht. Und da ist dann für jeden Bereich eine Generaldirektion zuständig. Und das ist so ein bisschen wie bei uns mit den nationalen Ministerien. Das Finanzministerium hat dann da einen riesen Verwaltungsapparat dahinter und ähnlich ist das auch mit den Kommissaren.
Die ganzen Finanzämter zum Beispiel, ne, die ja damit zugehören, richtig.
Insgesamt sind das um die 40 Generaldirektionen. Das liegt daran, dass einige Behörden auch in den Rang der Generaldirektion aufgewertet wurden. Da gehört zum Beispiel Olaf dazu. Das ist die Korruptionsbekämpfungseinrichtung, wenn man das so sagt, der Europäischen Union.
Richtig. Da gehört aber auch die Generaldirektion Kommunikation mit dazu. Da gehört zum Beispiel unser Europe Direct Mecklenburg-Vorpommern mit dazu. Europe Direct ist ja ein deutschlandweites Netzwerk, kann ich jedem Zuhörer nur ans Herz legen. Gibt es in jedem Bundesland solche Anlaufstellen und hier für Mecklenburg-Vorpommern betreuen wir das Ganze hier in Rostock. Und in diesem Zusammenhang gehören wir mit zur Generaldirektion Kommunikation. Und die ist dann der Kommissionspräsidentin mit unterstellt. Kommission hat ihren Sitz in Brüssel auf jeden Fall.
38.000 Bedienstete, also ganz schön viel, würde ich behaupten.
Müsste man jetzt mal die Zahlen von unseren Verwaltungsebenen und Behörden mal nachgucken, ja.
Aber auch große Aufgaben, die dahinter stehen, würde ich sagen.
Kommen wir zu unserer Abschlussfrage, Eingangsfrage, Finn. Ist die Europäische Kommission eine europäische Regierung?
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf all das, was wir heute Neues besprochen und oder auch gelernt haben, ist das natürlich eine spannende Frage. Es ist wahrscheinlich ähnlich aufgebaut, würde ich sagen, wie eine Regierung, zumindest so wie es in Deutschland ist und auch in vielen anderen Ländern mit den Ministerien, nur dass es dann als Kommissar einen anderen Namen trägt. Aber der entscheidende Unterschied ist natürlich, dass sie keine Mehrheit im Parlament haben, also keine feste Mehrheit. Sie müssen also jedes Mal eine neue Mehrheit suchen im Parlament, wenn sie ihre Gesetze vorschlagen. In der Bundesregierung ist das ja so, die haben eine feste Mehrheit, die Ampelregierung. Die FDP, die Grünen und die SPD wissen ja, wenn wir ein Gesetz zusammenarbeiten, dann können wir das auch verabschieden.
Aber das müssten doch auch im Parlament, also müsste man jetzt die Zahl nochmal durchgehen, ne? Wenn die EVP sich einen starken Partner mitsucht, ob sie dann nicht auch die Mehrheit hätte.
Ja, aber es ist ja keine Koalition im Europäischen Parlament. Ja. Das ist ja der Unterschied, ne? Und dementsprechend, wenn dann da unterschiedliche Vorschläge gemacht werden, kann man auch unterschiedliche Sachen umsetzen. Also wir wissen ja in der Bundesregierung, da ist zum Beispiel mit den Grünen eine Verlängerung der Atomkraft, um jetzt mal ein kontroverses Beispiel zu nehmen, nicht zu machen. Mit der FDP wäre ein Tempolimit nicht zu machen. Wenn man das jetzt auf die Kommission bezieht, dann könnte man beides versuchen umzusetzen, weil man kann ja beides vorschlagen und für beides eine andere Mehrheit suchen.
Ja, trotzdem nochmal, ist die Europäische Kommission die europäische Regierung aus deiner Sicht, Finn?
Aus meiner Sicht in einer gewissen Weise ja, weil sie die Gesetze vorschlägt und sich die Mehrheiten dafür suchen muss.
Guck mal, und ich gucke Finn gerade ganz ungläubig an, ihr seht es bloß nicht. Deswegen sage ich auch das, weil ich würde sagen, sie ist nicht die europäische Regierung. Eigentlich wäre es wünschenswert, wenn sie so wäre, aber da sehe ich die Europäische Union noch lange nicht. Sie ist die ausführende Ebene, ne? Für alles das, was man gemeinsam machen kann.
Kann man so oder so sehen.
Kann man
glaube ich, auch noch lange drüber diskutieren. Ne? Wir sind nicht einer Meinung, müssen wir ja auch nicht.
Wir leben in einer Demokratie.
Ja, ihr könnt ja sonst gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Meinung zu. Ist auf jeden Fall etwas, wo man sehr kontrovers diskutieren kann.
Richtig.
Das soll es aber für diese Woche auch gewesen sein. Was machen wir denn nächste Woche?
Nächste Woche nehmen wir den Europäischen Rat. Und da bin ich ja zum Eingang schon ein bisschen durcheinander gekommen. Ne? Die ganzen europäischen Räte. Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union. Und die große Frage ist, warum hat der Europarat nichts mit der EU zu tun? Also, wir fangen mal mit einem Rat an und drehen ein bisschen am Rat und nehmen den Europäischen Rat, was der so macht und was der so tut und was dort so beschlossen wird.
Abonniert gerne unseren Podcast. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir haben in den Shownotes natürlich unsere sozialen Medien und unsere Internetseite verlinkt. Wir sind auf Facebook, X, Instagram und YouTube. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, uns natürlich gerne folgen. Bewertet den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Und
ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.